Lohnt sich's, Bitcoin über die Firma kaufen? Wie kann man als Unternehmer auch Steuern sparen, wenn man das macht? Das besprechen wir heute mit dem Experten schlechthin in der Schweiz. Und zwar ist das der Henrik Telepski. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, Henrik.
Sehr geil. Hey, vielen Dank für deine Einladung. Ist ja ein richtig geiles Thema. Ist gerade ein sehr, sehr heißes Thema auch. Also vielen Dank für die Einladung.
Genau. Du hast ja letztens auf LinkedIn einen Post abgesetzt, genau zu dem Thema. Wir kennen uns jetzt auch schon länger. Ihr spezialisiert euch ja auch sehr, sehr stark auf Unternehmer in der Schweiz, im Thema Steuern etc. Und darum haben wir gefunden, wir machen das Video nochmal. Und der LinkedIn-Post, der ist richtig top gewesen, weil der hat einiges triggert, auch an Kommentaren. Und darum, ja, habe ich gerade mal eine erste Frage, nämlich an dich. Mhm. Macht das überhaupt Sinn aus deiner Sicht in Bitcoin oder Kryptowährungen zu investieren als Unternehmer respektive als Unternehmen? Nicht nur, dass du Unternehmer privat investierst, sondern natürlich als GmbH AG. Macht das wirklich Sinn? Weil das ist eine Frage, die sich auch viele immer wieder stellen.
Also das heißt, es geht hier vor allem so um den Vergleich, oder? Zwischen privat oder Geschäft halt, ne? Und man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, so, hey, ich finde das überhaupt Sinn zu investieren. Aber du meinst jetzt ganz konkret, ne, so der Vergleich eigentlich, ne? Genau, zwischen privat und wir bleiben mal bei dem. Genau, das ist gut. Genau, das ist ja auch der Bestandteil von dem LinkedIn-Post. Übrigens, ich glaube, ich habe irgendwie 12.000 Impressionen bekommen. Richtig spannend. Klar, das zeigt ja auch umso mehr, wie heiß das Thema ist und so weiter. Also grundsätzlich ist das folgendermaßen. Also das Hauptargument, privat zu investieren, ist, dass man immer hört, was auch so empfohlen wird, von auch Treuhändern und von vielen Unternehmern, ist, wenn du privat investierst, dann hast du den steuerfreien Kapitalgewinn, den du nutzen kannst. Also ganz vereinfacht gesagt, du kaufst Bitcoin für 10.000 Franken, das ist jetzt wirklich nur willkürliches Beispiel, ja, für 10.000, verkaufst dann, wenn der Bitcoin zum Beispiel auf 30.000 hochgegangen ist, ja, dann hast du ja 20.000 Gewinn und das Ganze wäre dann unter gewissen Voraussetzungen steuerfrei im privaten Vermögen sozusagen, ja. Und jetzt gibt es sehr viele Leute, die denken, ah, wow, steuerfrei, also vor allem, wenn sie den Begriff steuerfrei hören, dann denken sie, wow, das ist so eine krasse Strategie und auch wenn der Treuhänder das so erwähnt und dann ist das Ganze steuerfrei, das ist so ein Wow-Effekt einfach für die Leute. Und was ich hier einfach aufzeigen möchte, vielleicht in einem ersten Schritt, ist, es ist nicht so steuerfrei, wie man denkt, weil das Geld, was du im Privaten hast, das ist ja eigentlich bereits versteuertes Geld. Ja, wenn du dir das zum Beispiel als Lohn auszahlen lassen hast, dann hast du ja darauf schon private Einkommensteuer bezahlt und gegebenenfalls auch Sozialversicherungsabgaben, also AHV und vielleicht natürlich auch Pensionskasse, Unfallversicherung, Krankentaggeldversicherung, diese ganzen Geschichten. Und deswegen ist das gar nicht so steuerfrei. Ja? Das heißt, der erste Denkfehler, den ich einfach gerne so kurz ausräumen möchte, ist eben, lohnt sich das, wenn ich jetzt sozusagen diese Einkommensteuer bezahle und diese Sozialversicherungsbeiträge, damit ich vielleicht in Zukunft einen steuerfreien Kapitalgewinn nutzen kann, ja, aber der wird ja auch nur dann relevant, wenn ich das auch verkaufe. Also wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre lang Bitcoin halte, dann habe ich ja auch gar keinen Verkaufsgewinn. Also dann spielt die Steuer auch erstmal keine Rolle. Also das ist, sage ich jetzt mal, erstmal der Grundmythos, warum die Leute überhaupt gar nicht darüber nachdenken, das über die Firma zu kaufen, sozusagen, ja.
Für das schnell einhängen. Ich glaube, es ist wichtig, einfach zu verstehen, warum ist es schon versteuert worden? Weil eben, wir gehen davon aus, du als Unternehmer besitzt halt deine Firma, logischerweise, und nimmst Gewinn, respektive zahlst dir einen zusätzlichen Lohn aus, Dividenden, was weiß ich was, aus der Firma. Und kaufst dann privat aus dem Geld Bitcoin. Und durch das, dass du aus der Firma rausnimmst, versteuerst du logischerweise AHV und Sozialbeiträge. Das ist damit gemeint, oder? Einfach, dass richtig, dass man da Klarheit hat, nicht im Sinne von, okay, ich bin angestellt bei einer Firma und komme einfach meinen normalen Lohn über, sondern wir reden da ganz explizit, als Unternehmer nimmst du Geld aus der Firma aus und kaufst privat Bitcoin. Einfach so.
Richtig, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Ergänzung natürlich, genau. Ich wollte es ja allgemeiner sagen, weil natürlich auch, wenn du angestellt bist, dass man einfach realisiert, Moment, ich habe es schon irgendwie versteuert. Und wenn ich dann Unternehmer werde, kann ich eben zusätzlich jetzt entsprechende Moves machen, sage ich jetzt mal, um das Ganze zu optimieren, genau.
Ja. Genau. Wichtig an dem Punkt nochmal, viele in der Schweiz haben immer wieder das Gefühl, aber wie in Deutschland, oder wenn man auf YouTube unterwegs ist, oder sagen natürlich alle, hey, Jahreshaltefrist 1 Jahr und dann zahlst du gar keine Steuern, oder? Aber es ist frei, also steuerfrei quasi. Wir zahlen natürlich das Vermögen, also die Vermögensteuer, die darauf kommt, oder? Das ist einfach noch wichtig, weil immer, da sehe ich immer wieder, weil halt die Leute aus der Schweiz internationalen Content konsumieren, oder? Deutschland sehr, sehr stark fokussiert ist, deutschsprachiger Raum, dann die Leute immer das Gefühl in der Schweiz, hey, wir haben eine Jahreshaltefrist, die gibt's ja nicht. Einfach nur, glaube ich, das ist noch wichtig, schnell zu ergänzen.
Absolut. Also die Deutschen sind da viel strenger. Vielleicht, wenn ich trotzdem kurz darauf eingehen kann. Es gibt eigentlich indirekt das auch in der Schweiz, aber das drückt sich eher so aus, dass wenn du eben sehr oft kaufst und verkaufst, ja, also wenn du eben eine kurze Haltedauer hast, dann kannst du trotzdem als gewerbsmäßiger Trader eingestuft werden. Ich meine, du weißt ja auch bestens Bescheid, wenn es um das geht. Und deswegen, auch wenn es nicht so explizit im Gesetz geschrieben ist, wie es in Deutschland der Fall ist, muss man einfach so ein bisschen berücksichtigen. Man kann jetzt auch nicht natürlich super High-Frequency-Trading machen und dann davon ausgehen, dass man eben diesen steuerfreien Kapitalgewinn noch behält. Ja, also es gibt dort gewisse Kriterien, die man einhalten muss. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Thema von diesem Video. Genau.
Genau, also da unbedingt gewerbsmäßig eingestuft werden oder nicht, unbedingt zu einem Experten gehen, zum Beispiel wie zu euch zu kommen oder sich zu beraten lassen zu dem Thema. Genau, aber wir
Unbedingt,
sind bei der
ja.
Frage gewesen, macht es Sinn, als Firma Bitcoin zu kaufen, zu investieren? Wir haben ein bisschen ausgeholt, jetzt ein bisschen als Warm-up. Was ist jetzt so ein bisschen deine Quintessenz grundsätzlich?
Also grundsätzlich ist es eben so, dass wenn du über die Firma investierst, hast du eben dann wiederum den Vorteil, dass du eben nicht diese Einkommensteuer bezahlt hast. Das heißt, du kannst grundsätzlich mit mehr Geld in den Markt reingehen. Okay? Und das heißt eben zum Beispiel, anstatt nur mit 60.000 Franken, kannst du dann vielleicht mit 80.000 Franken in den Markt reingehen. Ja? Das heißt, du hast grundsätzlich mehr Bitcoins, die du akkumulieren kannst. Und natürlich, je nachdem, wie deine langfristige Strategie ist auch, ob du das Geld in der Firma lassen willst, zum Beispiel als Reserve, ja. Man redet ja jetzt aktuell darüber, zum Beispiel, dass gewisse Staaten auch Bitcoin Reserves sozusagen anhäufen, ja. Kommt es natürlich darauf an, was die Strategie ist mit den Bitcoins. Also das heißt, wenn man das sowieso als Reserve anlegt in dem Sinne, dann kann man eben diese Vorteile nutzen, dass man natürlich mit einem viel größeren Volumen zum Beispiel auch einsteigen kann. Und vor allem kann man dann eben auch verhindern, dass in der privaten Einkommensteuer eine super hohe Progression kommt. Weil wenn du dir mehr als nur den Lohn auszahlst zum Leben und dann auch noch mehr auszahlst, damit du privat investieren kannst, dann steigt dein Steuerprozentsatz super hoch. Und das kann dich dann halt extrem privat belasten, vor allem, genau.
Genau, aber du hast ein gutes Thema gebracht mit den Reserven. In dem LinkedIn-Post hat es ein paar Kommentare gegeben und gerade so das Thema war, ich kann meine Firma wertvoller machen, wenn ich zum Beispiel Bitcoin als Reserve habe, sprich in den Büchern drin, oder? Und wenn die Firma wertvoller ist, das ist ja auch der Move von MicroStrategy, respektive Strategy B, wie sie sich ja jetzt nennen, oder? Die Firma wertvoller zu machen, dementsprechend kannst du von besseren Kredit profitieren, etc. Wie siehst du das Ganze? Ist das wirklich ein sinnvoller Weg, strategisch das als Reserve aufzubauen? Wenn man davon ausgeht, klar, wenn der Bitcoin-Preis steigt, ja oder nein, oder das spielt drin rein. Aber wo siehst du das auch im Vor- und Nachteil diesbezüglich? Die Firma wertvoller machen, als wenn man Bitcoin als strategisches Asset aufnimmt. Aber die Reserve, die Firmen-Bitcoin-Reserve aufbaut.
Also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man darüber nachdenkt, auch, hey, wie kann ich meine Firma wertvoller machen? Ich sag mal so, ich bin mir jetzt, also sicherlich gegenüber Banken kann das ein Vorteil sein, wenn man natürlich mehr Vermögen, ich verwende jetzt eine besonders einfache Sprache, okay, damit man das gut versteht, wenn man mehr Vermögen in der Firma hat. Grundsätzlich kann das dazu führen, dass Banken natürlich sich sicherer fühlen. Wobei dort ist auch eher entscheidend, wie ist das Nettovermögen in der Firma, also Vermögen abzüglich Schulden sozusagen, das nennt man auch Eigenkapital. Je höher das Eigenkapital ist, desto eher sind Banken bereit, zum Beispiel eine Finanzierung zu gewähren. Da muss man einfach so ein bisschen berücksichtigen, dass natürlich Banken noch nicht so aufgeschlossen sind gegenüber Bitcoin, vor allem wenn natürlich je größer die Volatilität ist. Aber wo ich zum Beispiel auch einen sehr, sehr großen Vorteil drinne sehe, ist, es ist vielleicht klingt ein bisschen abgefahren, aber grundsätzlich, wenn jetzt KI immer mehr automatisiert, sage ich jetzt mal, und es gibt ja so ein paar sehr abgefahrene Szenarien. Ich sage nicht, dass es eintritt, aber wenn jetzt irgendwie in 5 oder 7 oder 10 Jahren oder vielleicht 20 Jahren das passiert, dass KI eigentlich selber irgendwann eigenes Unternehmen gründet oder so schnell und so stark automatisiert, dass man als Unternehmer nicht mehr so viel Rendite generieren kann, wenn das irgendwann schmilzt, weil einfach künstliche Intelligenz vorangeht, dann muss man sich einfach so ein bisschen überlegen, was werden die Leute mit ihrem Geld machen, ja, weil dann werden zum Beispiel auch Aktien weniger attraktiv sein. Wenn man aber jetzt zum Beispiel auch Kryptowährung drin hat, dann kann es, das ist eine Theorie, ja, das muss nicht so kommen, aber dann kann es sein, dass eben die Leute nicht mehr in Aktien investieren, sondern eher zum Beispiel so ein Asset bevorzugen wie zum Beispiel Gold oder Bitcoin. Wenn man dann eben Kryptowährung, also vor allem zum Beispiel Bitcoin in seiner Firma drin hat, dann gibt es Theorien, die dann eben besagen, hey, dann wird Bitcoin ein Wert steigen, grundsätzlich. Und dadurch kann man sich auch mehr dagegen absichern, dass wenn jetzt sozusagen man mit dem Unternehmen nicht mehr so viel selber Wert generiert, in dem Sinne, dass man trotzdem dann noch diese Kryptowährungskomponente hat. Aber wie gesagt, das ist eine sehr abgefahrene Theorie. Auf jeden Fall gibt es einige Vorteile, wenn man Reserven hat, vor allem auch eben, dass wenn Bitcoin natürlich grundsätzlich steigt. Wir sehen jetzt, dass sehr viele Staaten rein investieren, und sehr viele Banken auch, immer mehr Banken und diese Reserven aufbauen. Das heißt, die Theorie ist natürlich vor allem da, dass der Bitcoin grundsätzlich steigt und dadurch hat man einfach dann auch ein entsprechendes Polster. Genau, ich hoffe, das ergibt Sinn.
Ah, nein, ist gut. Ist spannend, auch da mal ein bisschen in Zukunft zu denken, oder? Nicht einfach nur, was passiert jetzt gerade, sondern was passiert vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Weil, wenn man sich jetzt strategisch positioniert, richtig, aber mit so Themen mit KI, das wird sicher die ein oder andere Branche ganz klar tangieren. Wenn du natürlich ein lokales Handwerker-Business hast, sieht es wieder ein bisschen anders aus, oder? Aber das würde jetzt zu weit führen. Darum, ich habe es spannend gefunden, dass mit der KI einfach mal so als Gedankenanstoss. Ich würde aber nochmal schnell zurückgehen zum Thema, aber du bist jetzt Unternehmer, nimmst das als Lohn aus der Firma raus. Ein Kommentar ist auch gewesen, vom Finanzfabio, Shoutout an Fabio, wieso nicht einfach ein Darlehen von der Firma erhalten, oder? Damit man nachher aus dem Darlehen raus eigentlich privat Bitcoin kauft.
Ich meine, die
Ist
Idee ist richtig, ja, es ist möglich. Also die Idee ist eigentlich geil, ja, weil dann kann man sagen, okay, ich nehme ein Darlehen von der Firma, dann habe ich das Geld ja im Privaten, also sagen wir mal, ich nehme 100.000 aus Darlehen aus der Firma und dann investiere ich mit dem Privaten und wenn dann Bitcoin steigt, dann verkaufe ich es und dann habe ich trotzdem den steuerfreien Kapitalgewinn. Das heißt, ich habe ihn direkt über die Firma investiert. Das Problem ist jetzt, dass es hier ein Gesetz gibt. Wir haben ja in der Schweiz das Obligationenrecht, ja, das regelt ja, sage ich jetzt mal, auch hier den Geschäftsverkehr und regelt ja auch die Gesellschaften, also die Firmen und all das drum und dran. Und hier gibt es diese Regel, dass man das Kapital aus der Firma nicht rausnehmen darf. Ja, das ist ein komplizierter Begriff, Einlagenrückgewähr. Man kann nicht einfach so Geld aus der Firma rausnehmen, unbegrenzt, sondern es gibt da ganz klare Voraussetzungen. Ja, also wenn man einen sauberen Darlehensvertrag abschließt mit der Firma und wenn man sich an ganz klare Regeln hält, wenn man auch in der Lage ist, das zurückzuzahlen, überhaupt das Darlehen. Ja, also nicht nur der Rückzahlungswille, sondern auch die Rückzahlungsfähigkeit ist da wichtig. Das muss man alles beweisen. Also da sind schon sehr, sehr strenge Kriterien heutzutage, die die Steuerverwaltung stellt, weil die Steuerverwaltung kann dir halt vorwerfen, ja, diese 100.000, eigentlich würdest du dir als Lohn rausziehen und dann würden wir als Steuerverwaltung ja das Geld, also die Steuern davon kassieren. Das heißt, du versuchst das jetzt zu umgehen, diese Steuern, ja, du versuchst es zu umgehen, indem du dir das Darlehen auszahlst. Ja, das heißt, man kann das auch nicht unbegrenzt machen. Ab einer gewissen Höhe muss man eben auch argumentieren gegenüber der Steuerverwaltung. Also es gibt da gewisse Flexibilitäten auf jeden Fall. Aber da muss man auf jeden Fall sehr, sehr stark aufpassen. Also wenn man es macht, don't do this at home, dann muss man es natürlich wirklich richtig sauber abklären, und sauber gestalten und so weiter. Aber wie gesagt, das ist auch nur beschränkt möglich in dem Sinne, genau.
ein gewisses Level im Sinne von, hey, ich bin ein KMU oder ich habe 2, 3, 4 Mitarbeiter oder ich bin vielleicht sogar alleine in meiner Firma, oder? Dann ist es einfacher. Oder wenn du zum Beispiel eine Firma bist mit 50, 100, 200, 500 Mitarbeitern, dann wird es wieder schwieriger. Gibt es aus deiner Erfahrung, was würdest du dazu sagen? Oder gibt es irgendwo da eine Schwelle, wo man kann sagen, für die Größe, für die Art von Firmen ist das einfacher möglich, eben ein Darlehen rauszunehmen? Gegenüber den anderen, da ist es eher schwieriger.
Das Problem ist, es gibt nicht so, also es wird alles auf Einzelfall bewertet oder in der Regel. Ja. Natürlich gibt es gewisse Guidelines und so weiter, die Steuerverwaltung da zur Seite nimmt. Aber eben, wenn du zum Beispiel jetzt einfach in der privaten Situation bist, du zum Beispiel bankrott, dann ist egal, wie viele Mitarbeiter du hast. Ja, wenn du gar nicht in der Lage bist, das Darlehen zurückzuzahlen, dann kann die Steuerverwaltung schon sagen, hey, nein, das ist eben ein fiktives Darlehen sozusagen. Ja, das ist kein echtes Darlehen. Und das müsste eigentlich besteuert werden und so weiter. Deswegen, also anhand von diesem Beispiel siehst du schon, es ist so gar nicht möglich, das anhand von irgendwelchen Kriterien in der Firma zu beurteilen. Es wird immer gesamthaft betrachtet, privat und geschäftlich wird das angeschaut, genau.
Okay, spannend. Gut, dann wissen wir jetzt mal grundsätzlich so eine Zusammenfassung. Man kann nicht einfach ein Privatdarlehen nehmen, das ist von Einzelfall zu bewerten. Das heisst, tendenziell muss man entweder das als Lohn sich auszahlen, was wiederum halt versteuert wird, oder? Dementsprechend haben wir nicht so viel Kapital, wo man kann investieren, als wenn man es halt direkt über die Firma kauft, weil man dann das Geld nicht als Lohn muss versteuern, dementsprechend mehr Geld zur Verfügung hat zum Investieren in Bitcoin. Jetzt, früher oder später, gehen wir jetzt mal davon aus, wir lassen das Geld drin in der Firma, wir investieren als Firma. Früher oder später, wenn wir ja die Gewinne realisieren. Wir wollen uns etwas gönnen, vielleicht privat, vielleicht für die Firma, keine Ahnung, was man halt machen will in 5 Jahren. Was ist denn der beste Weg, die Gewinne aus der Firma rauszuziehen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da kommt es eben so ein bisschen auf die Gesamtstrategie drauf an. Ja, und hier will ich auch nicht sagen, dass es in allen Fällen eben sinnvoll ist, über die Firma zu investieren. Wir haben jetzt so ein bisschen die Vorteile angeschaut. Das ist natürlich das Thema. Wenn du in der Firma Kryptowährung hast und sagen wir mal, der Wert steigt enorm hoch, ja, dann muss man zuerst mal sagen, nur weil der Wert steigt, heißt das noch nicht, dass man es versteuert, weil es gibt so gewisse Wahlrechte, dass man halt in der Firma sich entscheiden kann, dass solange man nicht verkauft, wird es auch nicht besteuert. Ja, das muss man natürlich richtig verbuchen und richtig machen und so weiter. Das ist übrigens eine Sache, die viele nicht wissen. Aber grundsätzlich kann man sozusagen auch das zum Einkaufspreis in dem Sinne in der Buchhaltung lassen, ja, so dass man es nicht versteuern muss. Aber irgendwann ist natürlich die Frage, genau, ey, was ist, wenn ich mir dann Geld rausziehe? Und das wird natürlich dann bedeuten, dass man dann wiederum darauf Einkommensteuer zahlt. Ja, das heißt, wenn man das nur rein linear, also wenn man das rein so anschaut, so hey, ich investiere jetzt über die Firma, zahle dann vielleicht in den ersten paar Jahren nicht diese Einkommensteuer und so weiter, ziehe es dann raus. Irgendwann zahlt man natürlich schon Einkommensteuer. Da kommen jetzt sehr, sehr interessante Themen rein. Und zwar die Leute, die dann dieses Bedenken haben, Moment mal, ich zahle ja irgendwann, zahle ich ja einfach Steuern, müssen halt auch einfach verstehen, dass Geld heute ist natürlich viel mehr wert als Geld in der Zukunft. Also wenn man jetzt alleine schon mal die Inflation anschaut, ich meine, klar, wir haben lange Zeit haben wir einen Durchschnittssatz in der Schweiz gehabt von 0,5% Inflation. Das war nicht wirklich wesentlich, aber jetzt in den letzten Jahren ist es schon vorgekommen, dass auch die Inflation über 2% gekommen ist. Also das heißt, wenn du einen lang genug Zeithorizont nimmst, dann gibt es auch diese Geldentwertung. Das heißt, wenn du halt heutzutage investierst und die Steuern entsprechend sparst, zum Beispiel diese Einkommensteuer und die Sozialversicherungsabgaben, dann und jetzt investierst, kannst du ein größeres Vermögen aufbauen und dann in Zukunft ist das Geld theoretisch auch weniger wert, einerseits wegen Inflation, aber auch andererseits, weil sich das Geld halt viel mehr vermehrt hat und du dadurch natürlich auch wiederum andere Plays machen konntest und andere Hebel nutzen konntest und so weiter. Das heißt, das muss man einfach dazu sagen. Aber man muss das einfach gesamthaft anschauen, was sich da mehr lohnt. Deswegen kommt es immer auf die Strategie drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel die Strategie fährst, ich will sowieso mein Unternehmen so krass ins Wachstum bringen und so viel Vermögen aufbauen, dass sowieso Generationen davon leben können, sage ich jetzt mal, dann kannst du jetzt sehr viel Steuern sparen, sehr viel Vermögen aufbauen, Zinseszinseffekte nutzen, was Riesengroßes aufbauen und dann kannst du irgendwann das dosieren, nach und nach was auszahlen. Aber so hast du jederzeit auch die Kontrolle, diese Steuerprogression immer tief zu halten. Aber irgendwann kommen natürlich die Steuern, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, genau.
Ich meine, das eine ist Auszahl aus der Firma, das ist der Lohnteil. Aber man kann ja sagen, okay, ich zahle mir das als Dividenden aus, was natürlich wieder anders besteuert wird. Wie steht es mit dem Thema? Oder vielleicht Holdingstruktur, keine Ahnung, was man da bauen kann, um noch mehr Steuern optimieren.
Ja, genau. Zum Beispiel, ich gehe mal erstmal auf das erste Thema ein, und zwar, das ist immer die klassische Frage. Was ergibt mehr Sinn? Lohn oder Dividende? Wenn du dir Lohn auszahlst, dann hast du natürlich, zahlst du einmal Einkommensteuer da drauf. Du zahlst aber auch diese Sozialversicherungsbeiträge. Jetzt kann man sagen, ja, okay, die Sozialversicherungsbeiträge, da verliere ich ja Geld. Aber da muss man ganz klar sagen, hey, die bringen dir auch in gewissen Fällen was. Also wenn du natürlich jetzt in die Pensionskasse einzahlst, dann gibt's da auch einen Sparbeitrag. Und genau, das ist natürlich Vermögen, das du aufbaust. Deswegen will ich nicht unbedingt sagen, das sind nur Kosten, ja. Und man muss natürlich selber wissen, wie wichtig einem das ist, ja. Auf der anderen Seite hast du dann die, ach so, noch ganz kurz, der Lohn, wenn du dir Lohn auszahlst, der ist aber auch vom Gewinn in der Firma abziehbar. Das heißt, du sparst dann wiederum Gewinnsteuer. Wenn wir uns jetzt die Dividende anschauen, dann ist es so, dass die grundsätzlich privilegiert besteuert wird. Das heißt, die wird im Schnitt so bei rund 70% besteuert. Also das hängt kantonal, also es ist kantonal unterschiedlich. Ja, auf Bundesebene haben sie 70%. kantonal gibt es da Unterschiede zwischen 60 und 80%, wie das besteuert wird entsprechend. Aber man kann sagen ungefähr, die wird so zu zwei Drittel besteuert. Das kann man so als Faustregel nehmen, wenn man sich eine Dividende ausschüttet. Das heißt, die wird eben weniger besteuert. Aber das Problem ist, die Dividende ist nicht vom Gewinn in der Firma abziehbar. Das heißt, man hat wiederum höhere Gewinnsteuern und solche Geschichten. Deswegen, man kann da eine Berechnung machen, was sich mehr lohnt, Lohn oder Dividende und so weiter. Aber es kommt eben, wie gesagt, auch auf die privaten Bedürfnisse an, Versicherungsbedürfnisse und so weiter. Das muss man dann so ein bisschen schauen. Es ist heute nicht mehr so eindeutig. Früher war es mehr eindeutig, aber heutzutage ist es nicht mehr ganz so eindeutig, genau. Und zum zweiten Thema, das mit der Holding. Ich glaube, das Thema Holding wäre so komplex, jetzt so voll ins Detail zu gehen, was die Vor- und Nachteile sind und so weiter. Aber grundsätzlich für diejenigen, die schon das Prinzip kennen. Ich habe jetzt auch auf meinem Kanal einige Videos zum Thema Holding. Man kann eben auch so eine Holdingstruktur aufbauen. Und wenn man vorhat, innerhalb der Holding Vermögenswerte aufzubauen, eben das, was ich vorhin gesagt habe, Riesenvermögenswerte aufzubauen, man hat vielleicht gar nicht vor, sich im ersten Moment super viel rauszuziehen, sondern wirklich einfach so diese Gelddruckmaschine oder diese Riesenvermögen aufzubauen, dann spricht das eher dafür, dass es Sinn gibt, auch von den Firmenstrukturen aus zu investieren sozusagen. Aber eben, es kommt auf die Gesamtsituation drauf an. Man muss das gesamthaft sozusagen anschauen, was da Sinn ergibt, genau.
Gut, aber es ist eine spannende Aussage gewesen. Aber in meinem Kopf ist einmal gewesen, im Sinne von, okay, ich kann, oder fassen wir es so zusammen, wenn du über die Firma investierst, hast du natürlich mehr Optionen zu spielen mit den Gewinnen. Im Sinne von, okay, ich lasse mir auszahlen als Lohn, was mir in der Firma vielleicht wieder den Abzug bringt, was ich in der Firma weniger Steuern muss zahlen, was im total betrachtet trotzdem eine bessere Steuer, Bilanz gibt für mich jetzt als Privatperson, oder? Also als Unternehmer, auch als Halter von der Firma und so weiter, gegenüber, okay, es macht vielleicht doch Sinn, dass ich es eher über Dividenden dann auszahle. Und das ist, glaube ich, spannender zu verstehen, oder ist das, was mir jetzt Quintessenz ist, wenn du natürlich mit der GmbH oder allgemein mit der Firma AG und so weiter investierst, dass du einfach mehr Flexibilität hast. Gestaltungsspielraum gegenüber, wenn du als Privatperson einfach investierst. Ich glaube, das ist so
Richtig,
die
genau.
Quintessenz dazu.
Das ist die Quintessenz und genau, es gibt manchmal auch so Situationen, ich habe zum Beispiel auch Unternehmen mal gehabt, die waren extrem bullish. Ja, die haben schon ihr gesamtes Privatvermögen reingesteckt und die wollten halt einfach on top jetzt noch mehr investieren. Sie wollten aber nicht ihre private Einkommensteuer noch mehr richtig in die Höhe schießen lassen, weil genau, und wollten dann eben einfach zusätzlich über die Firma investieren. Weil das Problem, was halt auch entstehen kann, ist, wenn du dir so viel Geld auszahlst ins Private, dann kann es sein, dass du in eine Steuerspirale reinkommst, weil, sagen wir mal, du brauchst 100.000 zum Leben, ja, du zahlst dir ganz normal 100.000 aus der Firma, da hast du schon mal deinen Lebensbedarf gedeckt und jetzt zusätzlich zahlst du dir nochmal 100.000 aus, damit du privat Bitcoins kaufen kannst, dann kommst du natürlich in eine massiv höhere Steuerprogression. Und die betrifft dann die gesamten 200.000, also auch den Teil, den du zum Leben brauchst. Plötzlich kriegen sie so eine so erhöhte Steuerrechnung dann natürlich zeitverzögert, bis die Steuererklärung eingereicht worden ist und alles drum und dran, bis das veranlagt worden ist. Und dann müssen sie wiederum mehr Geld aus der Firma rausziehen. Also sie müssen sich ihren Lohn erhöhen oder eben Dividenden ausschütten und so weiter. Und ich habe schon einige Unternehmer erlebt, die dann in diese Spirale reingekommen sind. Und dann haben sie sich wieder mehr ausgeschüttet, dann mussten sie wieder nächstes Jahr wieder mehr zahlen und so weiter. Und teilweise kommen die Unternehmer da nicht raus. Also es braucht da schon, man muss das auch da richtig machen. Also wenn die Leute, die sagen, hey, über die Firma zu investieren, ist irgendwie riskant oder so, ey, ich habe ganz ehrlich gesagt mehr Fälle gesehen von Leuten, die sich dann eben so viel ins Private ausgezahlt haben, wo ich da eher noch größere Risiken sehe. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage ganz eindeutig, man sollte unbedingt über die Firma investieren oder unbedingt privat, sondern muss es wirklich einfach gesamthaftlich anschauen. Genau.
Gibt es einen Unterschied zwischen, ich bin ein Einzelfirma, GmbH, AG?
Was das Thema angeht, ja, also da muss man sagen, also grundsätzlich, die Regeln sind, die steuerlichen Regeln sind da sehr vergleichbar. Also was GmbH AG angeht, das sind die steuerlichen Regeln praktisch identisch. Grundsätzlich bei einer Einzelfirma befinden sich dann auch diese Kryptowährungen oder eben zum Beispiel Bitcoin, befinden sich auch im Geschäftsvermögen. Das heißt, da gelten dann entsprechende Regeln für Geschäftsvermögen. Also das heißt, die Einzelfirma wird sehr ähnlich besteuert, sage ich jetzt mal, wie GmbH und Aktiengesellschaft. Da gibt es einfach gewisse so Detailunterschiede, ja. Eben was alle Firmenformen gemeinsam haben, ist eben, dass wenn es im Geschäftsvermögen ist oder in der GmbH oder in der Aktiengesellschaft, dann werden entsprechende Gewinne besteuert, aber man kann auch Verluste abziehen. Also das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, den wir so noch gar nicht erwähnt haben. Also generell, wenn du es in der Firma drin hast, dann kannst du auch Verluste abziehen, ja. Und musst eben nicht sofort Gewinne besteuern, wenn du es eben entsprechend richtig verbuchst. Also je nachdem, jetzt haben wir zum Beispiel eine Situation, wo wir gesehen haben, Bitcoin ist nochmal gecrashed von irgendwie, keine Ahnung, 105.000 auf irgendwie jetzt aktuell befindet es sich bei 79.000. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Situation. Klar, da gibt es viele Leute, die sagen, ja, da wird er jetzt nochmal steigen und so. Einige Leute sagen, hey, das war der Top und jetzt kommt der Bear Market. Das ist zum Beispiel so eine Situation, wo man es jetzt abziehen könnte im Geschäft. Ne? Natürlich jetzt am Ende des Jahres dann. Müssen wir nochmal schauen, wo wir da landen, aber grundsätzlich solche Verluste kann man halt abziehen, ja. Und genau.
Kann man die 1:1 abziehen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wenn du einen Verlust hast, dann läuft der über die Erfolgsrechnung, also der wird dann als Aufwand verbucht, und das reduziert direkt den Gewinn.
Gewinn.
Und alles, was den Gewinn reduziert, reduziert dann entsprechend die Gewinnsteuer. Natürlich, wenn man schon, man muss die eine Sache berücksichtigen, wenn man schon im Verlust ist, ja, oder um den Nullpunkt herum, dann bringt es dann wiederum nichts. Weil dann geht dann noch mehr ins Minus, ja. Und hier muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, natürlich entsprechende Verluste in der Firma muss man auch berücksichtigen, dass die natürlich aber auch ein Risiko bedeuten könnten für die Firma. Also deswegen, man muss halt alle diese Sachen so ein bisschen jonglieren und aufpassen. Also wenn du eine gute Firma hast, die genug Eigenkapital hat und so weiter, und du investierst zum Beispiel 5% von deinen Reserven, die du sowieso haben solltest in deiner Firma, ja. Viele sagen ja, du sollst zum Beispiel sechsmal die Fixkosten, die du pro Monat hast, einfach irgendwo als Reserve haben. Und wenn du davon dann zum Beispiel 5 oder 10% in Bitcoin hast, dann würde dich das nicht so kratzen. Aber wenn du jetzt so ein Bitcoin-Maximalist bist und ballerst einfach deine gesamten Reserven in Bitcoin rein in der Firma, dann musst du natürlich auch entsprechend aufpassen, genau.
Ja. Um langsam zum Abschluss zu kommen, du hast vorher etwas ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Das Wahlrecht, das hast du ja im LinkedIn-Post geschrieben gehabt. Wahlrecht in der Bilanz. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Das heisst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, man kann darüber abstimmen und sagen, okay, ich bilanziere den Bitcoin zum Einstandspreis, den ich ihn gekauft habe. Egal, sagen wir, ich habe ihn bei 50.000 gekauft. Jetzt ist er auf 80.000. Das heisst, 30.000 wäre eigentlich Gewinn. Aber wir bilanzieren den auf 50.000. Ist das richtig?
Genau.
Oder vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, weil früher oder später muss er ja auch umbilanziert werden, sprich, die Gewinne müssen ja irgendwann realisiert werden.
Zumindest
Aber
dann, wenn
das
es
ist,
verkauft wird, genau, richtig,
genau.
genau.
Aber vielleicht kannst du das
Ja,
Thema noch ein bisschen so da vielleicht nochmal genauer erklären, dass man das ein bisschen genauer versteht.
Also es ist so, dass wir es ist so, dass es kommt natürlich darauf an, welchen Buchhaltungsstandards man unterliegt. Also einerseits gibt es ja einfach, also der normalsterbliche Unternehmer, da ist immer das Obligationenrecht maßgebend, ja, und die entsprechenden Buchhaltungsregeln. Und da gibt es ein sogenanntes Vorsichtsprinzip. Man ist verpflichtet, sein Geschäft immer schlechter darzustellen, als es eigentlich ist. Und das wirkt sich auch, das ist eigentlich gut, weil dadurch ist man mehr geschützt oder beziehungsweise man rutscht schneller in die Überschuldung rein und da gibt es auch entsprechende Handlungspflichten, die man dann als Unternehmer oder Inhaber hat, entsprechend, vor allem als Geschäftsführer. Und da ist es so, dass man eben eigentlich verpflichtet ist, eher vorsichtig vorzugehen. Das heißt, Kryptowährung sollte man eher dann oder kann man dann auch entsprechend zum Einkaufspreis bilanzieren. Aber eben, es kommt auch darauf an, wo man das in der Bilanz aufführt. Wenn du das in den flüssigen Mitteln bilanzierst, dann gibt es ganz andere Buchungsregeln, als wenn du das jetzt entsprechend im Anlagevermögen bilanzierst. Also ohne da jetzt voll ins technische Detail zu gehen, wenn man es macht, dann muss man es eben einfach richtig machen. Ja, genau.
Vielleicht kannst du zum Abschluss sagen, jetzt aus deiner Praxiserfahrung raus, wie geht ihr an das Thema an? Also sag jetzt, ich bin als Unternehmer, komme ich, han gern oder will das gern machen. Wie geht ihr an das Thema an? Oder wie sollte man als
Okay.
Unternehmer an das Thema angehen?
Ich denke, die wichtigste Sache ist tatsächlich, dass man sich Gedanken macht, welche langfristige Steuerstrategie man allgemein mit seinem Unternehmen und potenziellen Firmenstrukturen in Zukunft fahren möchte. Wenn die Strategie ist, sozusagen massive Vermögenswerte aufzubauen, möglichst viel in der Firma drinnen lassen, dass man auch möglichst viel reinvestieren kann, weil wenn du jetzt eben Reserven in der Firma hast, dann kannst du diese auch nutzen, du kannst das Geld für dich arbeiten lassen. Also es kommt eben auf die Grundphilosophie drauf an oder die Grundstrategie. Wenn du möglichst alles in der Firma lassen willst, deine private Einkommensteuer tief halten willst, damit du eben diese ganzen Wachstumseffekte in deinen Firmenstrukturen haben willst, dann spricht das eher dafür, dass du auch darüber nachdenkst, sozusagen hier über die Firmen zu investieren. Ja. Wiederum, wenn du die Strategie fährst, dass du dein Unternehmen irgendwann verkaufen willst, kann das eher sinnvoll sein, dass man sich überlegt, Moment mal, Investoren möchten zum Beispiel nicht eine super schwere Firma haben. Ja, das ist zum Beispiel ein Argument. Deswegen gibt es jetzt eben zum Beispiel den Vorteil, wenn man eine Holdingstruktur hat, dass man das eben so ein bisschen trennen kann. Da muss man wiederum aufpassen, dass man, wenn man dann die Firma verkauft, dass man das so macht, dass man trotzdem den steuerfreien Kapitalgewinn hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will es hier ein bisschen einfacher halten. Es kommt so ein bisschen auf die Gesamtstrategie drauf an. Wenn du jetzt einfach ein Solopreneur bist und jetzt einfach ein bisschen, wenn dein Unternehmen eigentlich dafür da ist, dass du einfach selber so Geld verdienst, damit du deinen Lifestyle finanzieren kannst und so weiter, kann das zum Beispiel auch eher sinnvoll sein, das außerhalb der Firma zu machen. Also es kommt erstmal auf die Strategie drauf an, die Grundstrategie, die man langfristig fahren will. Und dann abhängig von dem kann man dann die Entscheidung treffen, sozusagen. Wie viel will ich dann über die Firma investieren? Wie viel will ich eher privat machen? Und diese Geschichten. Man soll einfach immer im Kopf behalten, privat treibe ich einfach meine Einkommensteuerprogression in die Höhe. Und das ist Geld, das mir jetzt fehlt. Ja, wenn ich in Zukunft eventuell mal Steuern spare, wenn ich in 3 oder 5 oder 10 Jahren dann diesen steuerfreien Kapital realisieren will. Man muss sich immer bewusst machen, ich zahle jetzt Steuern. Jetzt ist das Geld viel mehr wert. Ich verliere jetzt Geld, damit ich vielleicht in Zukunft diesen steuerfreien Kapitalgewinn im privaten Vermögen realisieren kann. Und vielleicht tritt das gar nicht ein. Wer sagt, dass Bitcoin überhaupt auf 1 Million oder 10 Millionen hochgeht? Vielleicht geht er auch nur in den Verlust. Dann hast du einen massiv schlechteren gemacht, wenn du es immer über privat gemacht hast. Ich hoffe, das ergibt Sinn.
Genau.
Ja.
Also wie immer beim Investieren, es kommt auf die persönliche Ziel, persönliche Strategie an,
Absolut,
wie man
ja.
unterwegs ist und so weiter. Das ist so Quintessenz. Aber du hast jetzt ein paar gute ja, Gold Nuggets auch mitgegeben, aber bezüglich, ich habe es sehr spannend gefunden, mit zahle ich es mir als Lohn aus oder als Dividende, dass es da auch ganz klare Unterschiede gibt. Aber mit dem Darlehen, dass es nicht so einfach ist, dass man einfach kann sagen, okay, ich nehme ein Darlehen von der Firma, kaufe Bitcoin, oder? Das ist ja ein Punkt gewesen. Und das andere ist das mit der Wahlrecht in der Bilanz. Habe ich auch super spannend gefunden, dass man das einfach anders kann bilanzieren kann, dementsprechend mit den Steuern halt kann jonglieren und schaffen damit, je nachdem, wo die Firma steht. Das heisst, meine Quintessenz ist eigentlich, ja gut, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen biased, oder? Aber ja, es macht Sinn, über die Firma zu investieren, nicht übertreiben. Das nehme ich mit. Und es gibt mir einfach viel mehr Flexibilität, in der Firma hinein zu investieren, je nachdem, was ich will. Das ist so meine Quintessenz. Was würdest du sagen? Was ist vielleicht auch dein Antrieb gewesen, respektive, was ist deine Quintessenz? Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Vielleicht, ich weiß gar nicht, investiert ihr mit eurer Firma in Bitcoin oder Kryptowährungen? Weiß es gar nicht.
Also ich sag mal so, ich tendiere eher dazu zu sagen, es macht durchaus Sinn. Wenn du ein Unternehmer bist, der eher darauf fokussiert ist, einfach richtig zu gewinnen und wirklich geile Produkte zu bauen für die Kunden, was richtig Cooles aufzubauen, ein richtig geiles Team aufzubauen, auch einen Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen, gleichzeitig aber auch Vermögen aufzubauen und wirklich jemand, der einfach Vollgas gewinnen will. Ich sag mal so, wenn das deine Strategie ist, wenn du auch bereit bist, Stress auf dich zu nehmen, weil Wachstum ist immer stressig, ja, wenn du in diese Richtung denkst, sage ich jetzt mal, dann ist meine Empfehlung eher, dann ist es eher das richtige Vehikel, mehr über die Firmen zu investieren in dem Sinne. Wenn du auch jetzt irgendwie keine Angst davor hast, dass du irgendwann dann, wenn du das Geld rausziehst aus den Firmen, dann halt noch private Einkommensteuer zahlst, sondern jetzt eher verstehst, hey, ich will jetzt einfach diese ganzen Wachstumseffekte nutzen, dann ergibt es Sinn. Du siehst, ich kann nicht eine klare Aussage bringen, weil es wäre auch fahrlässig, aber ich tendiere eher dazu zu sagen, hey, das ergibt durchaus Sinn. Wie gesagt, man muss einfach schauen, dass man es auch mit Köpfchen, mit Verstand macht. Immer mit dem Treuhänder schauen, ja, auch berechnen lassen oder sich selber mal, muss es nicht komplizierte Berechnung machen, aber wirklich das so ein bisschen verstehen. Man muss sich vor allem aber als Unternehmer bewusst sein, was mache ich jetzt hier überhaupt? Ja, das heißt, da sollte man sich von seinem Treuhänder wirklich aufklären lassen. Und wenn man diese Sachen macht, dann muss man es bewusst machen mit einem entsprechenden Risikomanagement und mit Verstand. Ich hoffe, das fasst es gut zusammen.
Ja, sehr spannend. Ich würde sagen, zuerst mal, Henrik, wo findet man dich? Wenn man jetzt sagt, das Unternehmer, hey, cooler Typ, coole Firma, der weiß, wovon er redet, wo findet man dich? Wo sollte man sich melden?
Also ein guter Einstiegspunkt ist immer YouTube, weil da habe ich, da gebe ich sehr, sehr viel Content raus, auch das kann man dann auch gratis haben in dem Sinne. Da erkläre ich eben auch viele von diesen Konzepten, aber auch, ich versuche immer so ein bisschen so das zu kombinieren, so dieses Steuerliche auch mit dem Unternehmerischen, weil es reicht eben nicht, wenn man immer die Steuern anschaut. Man muss auch Unternehmenswachstum und andere Sachen anschauen. Das heißt, YouTube ist ein hervorragender Ausgangspunkt, würde ich sagen, für das Ganze. Und sonst kann man auch auf unserer Website telepski-treuen.ch ein unverbindliches Erstgespräch buchen. Da kann man auch schauen, hey, stimmt die Chemie, passen die Ziele zusammen und so weiter. Sind wir überhaupt der richtige Treuhänder für dich oder nicht? Und dann kann man sich eben entscheiden, ob man da eine Zusammenarbeit machen will. Genau.
Top. Wir werden sicher alles verlinken unterhalb vom Video. Und mich würde es wundern, kommentiert doch bitte, was ihr für offene Fragen noch habt zu dem Thema, weil ich würde sagen, das ist nicht das letzte Video gewesen mit dem Henrik Themme über das Thema. Drum schreibt doch bitte unbedingt in die Kommentare rein, was für offene Fragen ihr habt. Dort können wir vielleicht ein, zwei noch beantworten, respektive die Fragen nehmen wir mit für in Zukunft, dann sicher, dass das Thema wieder mal aufzugreifen, würde ich jetzt sagen.
Das wäre eine
Henrik,
gute Idee, ja.
danke vielmals für deine Zeit. Hat Spass gemacht. Und
Danke auch.
bis zum nächsten Mal.